Okay, ja, herzlich willkommen, das Ende des Internationalismus, heute hier und mit uns. Ich würde vielleicht kurz was zum Ablauf sagen, dann zum, ja, wie wir die Diskussion am Ende führen. Genau, meine Gliederung zeige ich euch gleich noch. Also ich werde eine Stunde ungefähr referieren. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, also Verständnis, Fragen, einfach nur Begriffe nicht versteht, dann bitte ich euch, die gleich zu stellen. Es wird am Anfang relativ tief in den mexikanischen Kontext beziehungsweise in den Kontext von Chiapas gehen. Also wenn da Fragen auftauchen, ich führe das Ganze ein, aber trotzdem verwende ich manchmal Begriffe, die einfach nicht so geläufig sind, dann werde ich die beantworten. Und auch gegen Ende gehen wir eher in eine ökonomische Analyse, das heißt, wenn da irgendwie Fragen zu Grundbegriffen auftauchen, dann einfach mit Handzeichen, ich hoffe, du registrierst das und sagst dann Bescheid, weil ich nicht immer so hoch gucke. Ja, ich glaube, so und Kritik, inhaltliche Nachfragen, Gegenreden, Co-Referate und sonstiges, bitte am Schluss, damit dann die Leute, die einfach keine Zeit mehr haben, auch die Möglichkeit haben, da zu gehen. Aber ansonsten freue ich mich da auf eine nette, spannende Diskussion. Was ich jetzt hier präsentiere, ist auch also eine Überlegung von den letzten Monaten, die nicht irgendwo abgeschlossen oder ausgereift ist und wo ich auch Fragen mitbringe, die ich dann an euch stellen werde. Und noch zur Diskussion am Ende wünsche ich mir, dass jeder und jeder einfach auf sein oder ihr Redeverhalten selbst achtet. Ansonsten werden wir oder die Moderation wird eine RednerInnenliste führen mit ErstrednerInnenrecht, damit einfach nicht Leute, die ja schon was gesagt haben, vielleicht wieder was sagen, sondern halt jeder zu Wort kommt und jede. So, das war's eigentlich. Vielleicht noch kurz zu mir. Also ich studiere Politikwissenschaften, das hat aber jetzt nichts zu dem Thema zu sagen, weil da lernt man eh nichts. War jetzt im Jahr im südlichen Mexiko in einem Frauenprojekt, habe dort gearbeitet mit indigenen Frauen, also sehr viel Bildungsarbeit gemacht, aber auch in andere Bereiche irgendwie mit reingeguckt. Es ist noch jemand heute da, der auch mit Freiwilliger war in Mexiko. Und bin halt mit irgendwie schon einer theoretischen Vorannahme auch dahin gegangen, beziehungsweise mit einem, weiß nicht, wachsenden Interesse daran, was die gesellschaftlichen Zustände sind, was Kapitalismus ist und was das irgendwie mit einer globalen Perspektive zu tun hat. Bin relativ fixiert da reingegangen und es wurden erstmal alle meine Annahmen über den Haufen geworfen in diesem Jahr und das, was ich jetzt hier versuche, mit euch zu erarbeiten und vorzutragen, ist so eine Reflexion auf diese andere Form von Gesellschaft. Aber das sehen wir gleich. Genau, damit würde ich einsteigen. Oh Gott, der Tisch. Ich habe hier eine schöne Kerze erstens aufgebaut, um meine Blätter zu sehen. Und zweitens ist das noch original mexikanisch mit einer Guadalupe, also einer heiligen Figur drauf, die dort überall rumsteht. So. Ja, sehr hübsch. So, okay. Wir wollen uns vier oder fünf Punkte heute angucken. Der erste Punkt ist das, was der Titel schon sagt. Was war der Internationalismus und woran ist er gescheitert? Beziehungsweise, wenn wir die These überhaupt stehen lassen, dass er gescheitert ist. Dann, was sind Befreiungsbewegungen? Wir wollen das konkret wirklich nur am Beispiel von Mexiko, von den sozialen Bewegungen im südlichen Mexiko abhandeln. Und wollen da aber vielleicht auch Differenzierung rausarbeiten zu dem, was wir zurzeit über Bewegungen im Nahen Osten hören und einfach versuchen zu gucken, wo gibt es da inhaltliche Unterschiede und wo greift Kritik, wo greift sie unterschiedlich. Im dritten Punkt also zu schauen, wie sind die gesellschaftlichen Kontexte und die Lebensumstände in einem Kleinbäuerinnen, in der Kleinbäuerinnengesellschaft im südlichen Mexiko, welche Differenzierung muss man da vornehmen, wenn man aus einer Perspektive aus Europa Kritik üben möchte und was bleibt trotzdem am Ende unsere Aufgabe? Ich denke, zu fünftens werden wir gar nicht mehr kommen, das wäre dann ein Diskussionsthema, das heißt, welche Perspektiven ergeben sich für Teile der Welt, die vom also kapitalistischen Zentrum nicht profitieren oder gar außerhalb stehen, So wäre dann auch meine These, gibt es für die vielleicht einen dritten Weg, der nicht durch eine kapitalistische Vergesellschaftung führt. Genau, das ist jetzt alles ganz schnell im Grobüberblick und ich steige einfach ein ins Thema, das heißt mit den Sackgassen des Internationalismus. Genau. Die Geschichte der westlichen Linken ist, und das können wir eigentlich zuallererst schon bei Marx entnehmen, als er das kommunistische Manifest schloss mit den Worten Proletarier aller Länder vereinigt euch, ist eine Geschichte des Internationalismus. Und jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang war der Gedanke vorherrschend, dass es sich weltweit gleichende Strukturen gibt, dass es irgendwie Regime von Herrschenden und Unterdrückten gäbe, was eher vielleicht einer anarcho-syndikalistischen Denkrichtung entspringt, oder dass es Klassen gäbe, die Kapitalisten und Arbeiterklasse genannt werden und was eher einem marxistischen Denken entspringt. Meine Kritik am Internationalismus möchte ich jetzt erstmal beschränken auf den Internationalismus der Neuen Linken in der Bundesrepublik, wie er ungefähr seit den 60er Jahren aufgekommen ist, seitdem die Linke wesentlich von so einem Ideal von Solidarität geprägt war. Und das ging los mit der Antikriegsbewegung in den 60er Jahren gegen den Krieg der USA gegen Vietnam, wo man sich eindeutig gegen den Krieg und damit eben auch für eine Seite, also für das vietnamesische Modell des Sozialismus entschied. Die Geschichte ging weiter mit verschiedensten Solidaritätsbewegungen zu Lateinamerika, also Kuba, Chile unter Salvador Allende, Nicaragua unter den Sandinisten, und letztlich seit den 90er Jahren fixiert sich eine internationalistische Bewegung auf Chiapas und ganz klar auf den Aufstand der Zapatisten und Zapatistinnen dort. Das wird später dann auch unser Thema sein, was wir behandeln. Die Neue Linke der Bundesrepublik schlägt sich heute wieder in einer überwiegend globalisierungskritischen Bewegung, deren Kapitalismusanalyse meist nicht darüber hinausreicht, dass es irgendwie einen Neoliberalismus gäbe, dass es gewisse Feindbilder gibt, irgendwie imperialistische Staaten gäbe, und genau schließt Schulterschlüsse mit einer eher ökologischen Bewegung oder mit angeblichen KapitalismuskritikerInnen von zum Beispiel Attac. Und genau, das Spektrum der internationalen Solidarität wird dann noch so mit erfüllt von Friedensbewegungen, die es bis heute gibt, gegen zahlreiche Kriege, die in letzter Zeit irgendwie geführt wurden, sei es Irakkrieg oder sei es in den 90ern der Golfkrieg und einem kirchlichen Solidaritätsspektrum. So, jetzt können wir all diesen Organisationen eigentlich konstatieren, dass ihr Blickpunkt wirklich mehr die Mobilisierung war und auch mehr die Mobilisierung bleibt und Inhalte und Argumente in den Hintergrund getreten sind oder zweitrangig wurden. Man kann internationalistischen Ansätzen eine Berechtigung zugestehen, wenn sie eine emanzipatorische Perspektive in sich tragen und unterstützen, und das, da möchte ich genau den Moshe Postone zitieren. Das gesteht er zum Beispiel noch Bewegungen zu, die in den sozialistischen Regimen, die seit den 60er Jahren weltweit entstanden sind, vielleicht wirklich eine Alternative zum Kapitalismus anfangs sahen und Hoffnungen da reingesetzt haben. Wahrscheinlich war ihnen noch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie autoritär diese Regime auch enden können. Und man kann mit Postone irgendwie konstatieren, dass der Widerstand gegen die USA, also ein Anti-Imperialismus, nicht per se immer das war, was er heute ist, nämlich dass er zum Teil als eine Unterstützung von fortschrittlichen Alternativen verstanden wurde. Für heute würde ich sagen, das ist nicht mehr der Fall, wenn ein Schulterschluss mit dem iranischen Regime zum Beispiel geschlossen wird, wenn ein Schulterschluss mit der Hamas im Gazastreifen oder der Hisbollah geschlossen wird, dann ist diese fortschrittliche Alternative nicht mehr gegeben und eigentlich dieser Anti-Imperialismus nicht mehr gerechtfertigt. Genau, also man kann konstatieren, dass die internationalistische Bewegung und die Solidaritätsbewegungen sich weltweit mit jedweder anderen Aufständigen solidarisieren und dabei keinen Wert auf deren Inhalte legen, Das hat nicht zuletzt die Gaza-Flotte gezeigt, dass man mittlerweile hemmungslos auch hier und auch in Leipzig, Frau Inge Höger fällt mir da ein, also reaktionäre, freiheitsfeindliche und fortschrittsfeindliche Regime verteidigt. Genau, und dazu ein Zitat von Postone. Er sieht also das Ganze schon dynamisch und konzertiert, während noch vor einer Generation die Opposition gegen die amerikanische Politik ganz bewusst mit der Unterstützung von Befreiungskämpfen einherging, wird diese Opposition heute für per se anti-hegemonial gehalten. Der Kalte Krieg scheint die Tatsache aus dem Gedächtnis getilgt zu haben, dass der Widerstand gegen eine imperiale Macht nicht notwendigerweise fortschrittlich sein muss, dass es auch faschistische Anti-Imperialismen gegeben hat. Anti-Amerikanismus wurde per se zu einem progressiven Code, obwohl es zutiefst reaktionäre ebenso wie progressive Formen von Anti-Amerikanismus gegeben hat. Und er führt, was hier jetzt einfach als Leerzeichen in der Mitte steht, das halt aus Anhoffnungen, die in Salvador Allende zum Beispiel in Chile gesetzt wurden, die anfangs in die Sandinisten in Nicaragua gesetzt wurden, einfach weil man deren Programm zu Beginn zumindest noch freiheitsförderliche Ansätze entnehmen konnte. So. Er führt dann in einem Text weiter aus, also der Text entstammt eigentlich dem Buch Deutschland, die Linke und der Holocaust. Er übt darin ganz krasse und, wie ich finde, auch berechtigte Kritik an der Linken, die sich verrannt hat, und noch dazu an der deutschen Linken, die aus einer postnarzistischen Gesellschaft kommt und es nicht geschafft hat, auf Auschwitz zu reflektieren und daran auch ihr eigenes Handeln und ihre Solidarität zu messen. Genau. Er sagt dann, dass es in der Linken halt verbreitet ist, das Kapital oder das Kapitalverhältnis zu personifizieren in gewissen Feindbildern, und dass dem eigentlich erst seit den 90er Jahren in Form von einer Ideologiekritik was entgegengesetzt wird und seitdem der Internationalismus auch komplett in Frage gestellt wurde, weil halt eine Solidarität mit einer Bewegung, mit Aufständischen und so weiter sehr schnell in eine Personifizierung von gesellschaftlichen Zuständen führt, wo es dann die Herrschenden und die Beherrschten gibt, was im Endeffekt nach einer marxischen Analyse eigentlich nur Charaktermasken sind, die Leute einnehmen, aber die man nicht auf die Person selber zurückführen kann. Ja, somit hat die Kritik, die heute am Internationalismus formuliert wird, die ganz richtige Erkenntnis gemacht, dass es den Befreiungsbewegungen, einigen Befreiungsbewegungen, wie auch den solidarischen Anhängern hier bei uns im Westen, zum Teil um das komplette Gegenteil von Emanzipation gilt, und zwar in dem Sinne, wie es die Menschen- und Bürgerrechte unter dem Diktum der Menschenwürde verrechtlichen wollten, wie es später Kant im Namen der Aufklärung, also im Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit im kategorischen Imperativ festhielt, wie es Marx daraufhin gesamtgesellschaftlich zu einer Lehre spezifizierte, oder zu einer Aufforderung, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Und er formulierte daraus ebenfalls einen kategorischen Imperativ, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen sei. Diesen Imperativ erfüllen Befreiungsbewegungen also heute zum Teil nicht mehr, indem sie ein noch patriarchaleres, noch größeres Zwangsverhältnis den Menschen auferlegen. Genau, und zum Beispiel im antisemitischen Wahn von Ahmadinejad, wobei ich jetzt nicht sehen würde, dass eine Soli-Bewegung wirklich das Teheraner Regime unterstützt, aber es gab durchaus in Leipzig den Vorfall, dass die Böll-Stiftung den Botschafter vom Teheraner Regime einbestellt hatte und damit halt schon das Regime irgendwo anerkennt und in den Diskurs oder in den Dialog mit ihm geht. Genau, und einfach also einen internationalistischen Dialog sucht mit Leuten, die eigentlich eliminatorisch antisemitisch denken und auch keine Probleme hätten, ihr Denken in die Tat umzusetzen. Genau. Ich hatte schon gesagt, dass das Ganze nicht verwundert bei einer deutschen Linken, solange die europäische Geschichte unverstanden bleibt, solange der Nationalsozialismus und die Vernichtung des europäischen Judentums unverstanden bleibt und dass es eigentlich mehr denn je gilt, ein Imperativ zu formulieren, der eine Reflexion darauf zulässt. Und das wäre an dieser Stelle, glaube ich, dass relativ Bekannte von Adorno, der sagte, Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole und nichts Ähnliches geschehe. Und diese Reflexion findet sich eben leider selten. Genau, was dann Posthorn weiter ausmacht, ist, dass man die jetzigen internationalistischen Ansätze komplett aufgeben muss. Das ist die einzige Möglichkeit für ihn auch, nach den veränderten weltpolitischen Konstellationen, nach dem Ende des Kalten Krieges Rechnung zu tragen. Das heißt, wo es keine Blockkonfrontation mehr gab, wo es nicht mehr irgendwie Sozialismus, ob er jetzt wirklich antikapitalistisch war, lässt sich streiten, versus Kapitalismus steht, sondern halt diesen Dualismus aufzuheben. Denn es kann nicht um einen und konnte nie um einen möglichst breiten Schulterschluss einer sogenannten linken Bewegung oder der arbeitenden oder der Unterdrückten weltweit gehen. Eine bewegungslinke Klassenrhetorik bleibt damit meistens rein formal und inhaltsleer. Und genau, wenn sie nicht explizit auf emanzipatorische Ansätze hinwirkt, nämlich dass das einzelne Individuum befreit wird von Zwängen, denen es unterliegt. So, was ich jetzt kritisieren möchte an der Stelle, ist, dass sich eine Linke, oder sie nennt sich vielleicht nicht mehr Linke, aber vielleicht eine antideutsche ideologiekritische Denkrichtung schon komplett vom Weltgeschehen abgewandt hat. Also, dass sie nicht nur den Internationalismus zu Recht kritisiert und aufgegeben hat, sondern dass sie eigentlich keine Perspektive mehr von der Welt und von dem, was weltpolitisch passiert, formulieren kann. Und das ist meines Erachtens nach ebenso kritikwürdig, denn das aktuelle Diskursspektrum geht selten über Washington, Berlin, Teheran, Tel Aviv hinaus. Und sehr gern werden halt Bewegungen gleichgesetzt, die so nicht gleichzusetzen sind. Und mich hat irgendwie immer besonders aufgeregt, wenn eine tschiapanekische Kleinbäuerinnenbewegung mit der Hamas oder der Hezbollah verglichen wurde. Und da habe ich dann auch gleich noch ein Zitat. Vielleicht nehmen wir erstmal das. Die Bahamas schreibt: Dschihadisten kleineren Ausmaßes, die Sapatisten und andere Elendselbstverwalter führen zwar nicht die Scharia im ideologischen Marschgepäck, aber dafür andere unveräußerbare kulturelle Werte, nach denen sie und ihr Volk zu leben hätten. Soziale Frage auf Subkommandante Spanisch heißt vegetieren, aber in Würde. Versteht das gerade jeder? Also es kommen so ein paar Sachen vor, die vielleicht nicht geläufig sind. Zu den Zapatisten sage ich gleich noch, was diese Bewegung eigentlich wirklich ist. Es ist eine aufständische Bewegung im südlichen Mexiko. Und Subkommandante ist sozusagen der Sprecher dieser Bewegung, das Sprachrohr, wobei ich seine Rolle sehr kritisiere und ich glaube, dass die Menschen wissen, was er in der Welt erzählt. Ansonsten geht diese Gleichsetzung meines Erachtens nach gar nicht. Kulturelle Werte gleichzusetzen mit irgendwie dem Anstreben der Scharia, also eines Nichtrechtes quasi, und das den uneingeschränkten Zugriff auf das Individuum zulässt, ist nicht möglich. Ich habe in auch der zapatistischen Bewegung und anderen Bewegungen in Mexiko schon durchaus emanzipatorische Ansätze entdecken können. Aber dazu gleich noch mehr. Ja, und was sich Posthorn am Ende des Artikels, den er damals 2005 geschrieben hat, wo er das Buch veröffentlicht hat, was er sich dann wünschte und was jetzt auch so ein bisschen mein Ansatz ist, diese Veranstaltung zu machen, ist, er sagt, es ist sicherlich nicht einfach, das globale Kapital zu begreifen und ihm entgegenzutreten. In jedem Fall ist es von entscheidender Bedeutung, einen Internationalismus wiederherzustellen und neu zu formulieren, der ohne jeden Dualismus auskommt. Wer am verdinglichten Dualismus des Kalten Krieges festhält, läuft Gefahr, eine Politik zu treiben, die vom Standpunkt menschlicher Emanzipation, vom Standpunkt des Kommunismus aus, bestenfalls fragwürdig wäre, wie viele Menschen sie auch ansprechen mag. Also, gegen den Dualismus und trotzdem für den Internationalismus, für eine Weiterführung eines globalen Blickwinkels, ohne inhaltlich fragwürdige Schulterschlüsse zwischen sogenannten aufständischen Bewegungen, wie reaktionär sie auch sein sollen, zuzulassen. Das ist sein Anspruch und genau daran habe ich versucht zu arbeiten. Die Debatte gibt es mittlerweile erneut. Es gab jetzt, also ich weiß nicht, wer die Jungle World liest, es gab jetzt 2-3 Monate lief das eine Auseinandersetzung zum Universalismus, zu der dem universellen Anspruch von Menschenrechten zum Beispiel, inwiefern man für globale Kontexte aus einer europäischen Sicht zum Beispiel Menschenrechte formulieren kann. Und genau, und auch in der Phase 2, die hat vor, das ist der Leipziger linksradikale Zeitschrift, die hat auch vor 2 Ausgaben eine ganze Ausgabe dem Internationalismus bzw. seinem Ende gewidmet. Und okay, ist gut. Ja, genau, also die Debatte läuft, sie ist sehr spannend und vielleicht können wir uns da irgendwie reinfinden. Vielleicht nochmal kurz zum Problem, was dieses Zitat der Bahamas auch nochmal darstellt, ist, dass eigentlich die Weltsicht und die Form der Kritik, die sie äußern, nur 2 Pole kennt. Und 2 Pole von Gesellschaft, und zwar einerseits eine westliche liberale Demokratie, die mittlerweile verehrt wird, und andererseits eine islamisch-schariatische Despotie. Und alles, was weltweit sonst noch so existiert, ist schlimmstenfalls der Scharia und der islamischen Despotie gleich, kommt aber irgendwie nicht an die westliche Demokratie heran und ja, wird deswegen einfach abgetan. Das finde ich zu kurz. Das finde ich notwendig unvollständig, weil es gibt irgendwie weltweit in postkolonialen Süden ganz viele differenzierte Formen von Gesellschaft und es gibt sehr viele verschiedene Widerstandsbewegungen oder Bewegungen, die einfach nur artikulieren, dass sie mit aktuellen Zuständen unzufrieden sind, ohne dabei ein konkretes Feindbild auszumachen. Und wir wollen uns das jetzt konkret an Mittelamerika und zwar an Chiapas angucken. Damit beim zweiten Punkt. Hier eine kleine Karte von Chiapas. Klappt das jetzt mit dem? Ja, klappt. Genau, also Chiapas, der südlichste Bundesstaat in Mexiko, direkt an der Grenze zu Guatemala. Ja, es gibt, wie ihr vielleicht hier schon seht, wenige Straßen und alles, wo ihr keine Straßen seht, sind quasi relativ unerschlossene Gebiete, wo man auch nur mit dem Geländewagen hinkommt. Bei Google Earth sieht das dann so aus von oben. Wir haben also hier nochmal so, ne, das ganze Chiapas, so. Hier unten die Grenze zu Guatemala. Und wir haben eine ganz große Fläche von Regenwald, der wirklich, also ich glaube, du bist mal 12 Stunden da reingewandert, so, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unerschlossen ist, wo aber überall Menschen leben, also wo ganz viele Gemeinden mit indigenen Dörfern verstreut sind. Und wir haben hier irgendwie, also in der Mitte so ein Hochland, was so auf 2.000-3.000 Meter hoch reicht. Und hier vor der Küste die Sierra, also den Gebirgszug, der relativ unpolitisch ist und wo auch, was die Befreiungsbewegung, was die EZLN angeht, nicht so viel passiert. An der Küste passiert fast gar nichts politisch. Genau, deswegen wollen wir uns vor allem diese Region des Regenwaldes angucken, beziehungsweise des Hochlandes von Chiapas, wo 1994 vor 17 Jahren schon, am 1. Januar, die EZLN einen bewaffneten Aufstand gemacht hat. EZLN heißt der Ejército Zapatista de Liberación Nacional, also zapatistische Armee der nationalen Befreiung. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Sozialstruktur. Da gibt es hier eine Karte, mit der ich dort gearbeitet habe, die zeigt die Grade der Marginalisierung an. Marginalisierung, also hier als Grade der Ausgrenzung gemessen, zum Beispiel an, gibt es fließend Wasser, gibt es sanitäre Anlagen, gibt es festen Fußboden, wie sind die Häuser, solche Sachen, welche Bildungsstandards gibt es. Und da sieht man also, die höchste Marginalisierung, die Farbe Rot, hat vor allen Dingen diese Fläche, dieses Gebiet im Regenwald und hier im Hochland. Diese blauen Ecken, also wo es eine relativ niedrige Marginalisierung gibt, sind die größeren Städte, die Hauptstadt und andere. So, genau. Chiapas ist ein Bundesstaat mit einem großen Anteil indigener Bevölkerung, ungefähr ein Viertel, wobei das immer also schon eine Kategorisierung ist, die auch hinterfragbar ist. Und Leute bezeichnen sich auch selber als Indigener, aber wie das halt erfasst wird, ist manchmal etwas diffus. Eine sehr landwirtschaftlich, also hier vielleicht, genau, eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region, in der es kaum Industrie gibt. Also ich persönlich habe eine Coca-Cola-Fabrik gesehen, aber ansonsten überhaupt nicht vergleichbar mit hier. Also wirklich vorwiegend Landwirtschaft. Und genau, hier sieht man nochmal eine der indigenen Sprachen. Es gibt ungefähr 20, 21 verschiedene indigene Sprachgruppen in Chiapas. Manche haben nur noch ein paar hundert Mitglieder und sie fast alle kommen, glaube ich, aus der Maya-Sprachgruppe. Also Mayas dürfte ja den meisten irgendwie ein Begriff sein. So, worauf ich jetzt im Folgenden, wenn ich meine Analyse über die Gesellschaftsverhältnisse darlege, eingehen möchte, sind die Regionen im Regenwald, das heißt die, die wirklich abgeschnitten sind von dem, was sich Zivilisation nennt, beziehungsweise auch manche Regionen im Hochland. Und so sieht das dann aus, man fährt halt irgendwie dahin, mitten durch gar nichts und über Flüsse und sonst wo lang. Manchmal muss man noch mit dem Fluss über einen Fluss übersetzen, damit man in die Gemeinde kommt, wo man eigentlich hin möchte, und in dieser Gemeinde kommt dann halt auch fast nie jemand von außerhalb und es ist irgendwie eine ziemlich krasse Aufruhr. Also ihr seht, infrastrukturell ist das Gebiet abgeschnitten. In der Gemeinde sieht es zum Beispiel an der Grenze zu Guatemala dann so aus, überwiegend Holzhütten, bis auf Gemeinden, wo Regierungsprojekte jetzt angenommen werden, bleibt es auch weiterhin Holz. Hauptnahrungsmittel ist Mais, das heißt, der Hauptfaktor des Lebens ist wirklich die Landwirtschaft, die Arbeit auf dem Feld. Und das hält auch irgendwie die ganze Sozialstruktur zusammen. Es ist eine Subsistenzwirtschaft, die unabhängig von eigentlich dem kapitalistischen Markt ist. Und da komme ich gleich noch drauf. Genau. Auf diesem Bild seht ihr irgendwie Kinder, die mit einer Machete vom Feld kommen. Also alle Teile der Familie arbeiten mit, so habe ich das wahrgenommen. Es wird alles, was man zum Überleben braucht, selber angebaut. Und es gibt unglaublich viele Kinder. Die Frauen, mit denen wir gearbeitet haben, hatten im Durchschnitt 8 bis 11 Kinder oder so mit 35 Jahren, 40 Jahren. Genau, das ist zum Beispiel, also das sind jetzt 2 Mütter mit ihren Kindern und Schwestern und so. So, was wollte ich hier überall dazu sagen? Genau, dass es schon noch eine klassische Rollenverteilung gibt, was auch der Ansatz unseres Projektes war, die so ein bisschen aufzubrechen, in die Familien reinzugehen und zu gucken, wo herrschen patriarchale Strukturen in dem Maße vor, dass die Frauen zum Beispiel kein eigenes Einkommen haben, dass sie keine Möglichkeit haben, alleine mal in die Stadt zu fahren und irgendwie zum Beispiel sich Verhütungsmittel zu kaufen. So war es also, die Frauen sind überwiegend analphabetisch, während ein Teil der Männer schon lesen und schreiben kann. Die Frauen konnten auch zum überwiegenden Teil kein Spanisch sprechen. Man hat also auch innerhalb der Gemeinde nochmal verschiedene Grade von Marginalisierung wahrgenommen. Und hier nochmal zum klassischen Rollenbild. Wir haben in der Stadt auch mit jungen Mädchen gearbeitet, die Möglichkeit hatten, in der Stadt zu studieren, in die Schule zu gehen, ihr Abi zu machen oder an die Uni zu gehen. Und auch ihnen wurde weiterhin noch dieses traditionelle Bild von, die Frau kümmert sich um den Haushalt und macht die Tortilla und irgendwie pflegt die Kinder. Also es wurde schon noch mit vermittelt. Und auch um abzusichern, falls sie wieder zurückgehen in die Gemeinde, da habe ich dann noch ein Bild, dass sie halt da wieder in die Sozialstruktur aufgenommen werden. Das ist jetzt wieder in der Gemeinde, das ist die Mutter von einem dieser Mädchen, mit denen ich vorwiegend gearbeitet habe, aber auch mit den Müttern haben wir Workshops gemacht und hier zeigt sich nochmal auch gut diese Doppelbelastung, also sowohl die Reproduktionsarbeit wird von den Frauen übernommen, als auch mittlerweile zunehmend die Produktion auf dem Feld, also Arbeit in der Landwirtschaft. Und das ist eine Belastung, die sie fast nicht mehr stemmen können. Wir hatten dann Frauen, die zusätzlich noch gewebt haben, um ein bisschen eigenes Einkommen zu bekommen, ihre Textilien zu verkaufen, die dann fast kaum noch Schlaf hatten. Ja, und so sah dann so ein Workshop aus. Und so sah ein Workshop mit den Mädchen in der Stadt aus. Also auch ein krasser Unterschied, wie lebt man in der Stadt und wie leben die Eltern eigentlich noch in den Gemeinden. Es ist für die Mädchen immer ein krasser Schock gewesen, auch wieder zurückzukommen, weil sie ihre Sprache vergessen haben, weil sie irgendwie gewisse Abläufe in der Gemeinde nicht mehr wussten, weil die Leute sie nicht mehr erkannt haben. Genau, und das ist eins der Mädchen, was wieder zurück in die Gemeinde gegangen ist und verheiratet wurde. Sie war, glaube ich, 16 und hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dort war, auch schon ein Kind. Ich würde genau an der Stelle kurz was vorlesen. Genau. Einfach noch ein paar Fakten zu den sozialen Zuständen in Chiapas, vor allem in den ländlichen Gebieten. Also Chiapas ist der südlichste Bundesstaat Mexikos. Letzteres ist ein Schwellenland, dem der Schriftsteller Paco Ignacio Taibo eine schier unbegreifliche Gleichzeitigkeit von erster und dritter Welt attestiert. Während in Mexiko-Stadt pro Kopf mehr Krankenhäuser zur Verfügung stehen als in London, hat ein Viertel der chiapanesischen Bevölkerung, also ca. 1 Million Menschen, die überwiegend Indigenas, also indigener Abstammung sind, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. In einigen Gemeinden entspricht die Müttersterblichkeit derjenigen im subsaharischen Afrika und ist damit über 10-mal so hoch wie in Westeuropa. Eine durchschnittliche Wohnung in Chiapas besteht aus 1,7 Zimmern, in denen meist 5 bis 6 Familienmitglieder wohnen. Doch schon der Begriff Wohnung, ihr habt es gerade auf den Bildern gesehen, klingt sarkastisch, denn es handelt sich in den ländlichen Gebieten meist schlicht und ergreifend um Holzhütten. Jede dritte Familie lebt darin ohne befestigten Fußboden. Strom kennen die indigenen Gemeinden erst seit wenigen Jahren, von sauberem Trinkwasser und weiterführender Bildung ganz zu schweigen. Im Hochland von Chiapas genossen indigene Frauen auch nur im Durchschnitt 2,5 Jahre Grundschulbildung. Das hatte ich schon gesagt. Verhütungsmethoden sind in den ländlichen Gebieten Südmexikos weder bekannt noch verfügbar. Hinzu kommt eine in der katholischen Macho-Gesellschaft weit verbreitete Ablehnung gegenüber Kondomen. Dass 71% der indigenen Bevölkerung an Unterernährung leiden und übrigens mit einer hohen Zahl derjenigen Menschen, die sterben im jungen Alter, das aufgrund von Durchfallerkrankungen oder heilbaren Erkrankungen tun, zeigt also, dass die bäuerliche Subsistenzwirtschaft keine ausreichende Versorgung der wachsenden indigenen Bevölkerung sicherstellt und der 6-fache Anstieg der Unterernährten zwischen 1984 und 1994 zeigt ebenso, dass die Ursachen dafür weniger in der Subsistenzwirtschaft, also in der autonomen Wirtschaft an sich liegen, sondern vielmehr in sozialen Prozessen, wie zum Beispiel der zunehmenden Landknappheit durch die Ausdehnung des Großgrundbesitzes, vor allen Dingen in den Jahren vor dem Aufstand der EZLN. Ja?
Ich hatte eine Verständnisfrage. Du hast eben gesagt, die Frau, die auf dem Bild war, sie wurde verheiratet, das heißt gegen ihren Willen oder nur wurde irgendwie dazu gedrängt, endlich mal zu heiraten oder also.
Es war für mich nicht ganz zu durchschauen, wie das passiert ist, weil sie, als sie zurück ist, also es war bevor ich dort war, ich glaube, sie ist von sich aus zurück ins Dorf, hatte die Schule nicht so geschafft, wie er wünscht, oder konnte in der Klasse nicht weiter. Und der Mann von ihr war auf jeden Fall von den Eltern mitbestimmt. Also als sie wieder kam, hat sie geheiratet. Aber es war, ist auch mir sehr oft aufgefallen, dass es ganz schwierig ist, sowas zu begreifen, sowas auch Privates zu begreifen und danach zu fragen. Und es deswegen auch schwierig ist, so verallgemeinerbare Aussagen über gibt es Zwangsheirat oder nicht zu treffen. Genau. Ja, also soweit nochmal zu den Lebensverhältnissen. Das soll irgendwie jetzt kein Spendenaufruf werden. Das ist auch nicht irgendwie abzuhalten, dass es total krass ist. Es ist halt so und es gibt Organisationen, die dagegen arbeiten und die ganz konkret in diesen Zuständen was verbessern wollen. Und das ist eine ganz heterogene Struktur von Organisationen, zum Beispiel eben Frauenbewegungen, die diesen Frauen hier eine Möglichkeit geben, sich selber Einkommen zu erwirtschaften, indem sie das, was sie gelernt haben und was sie schon von ihren Müttern und Großeltern und so gelernt haben, das Weben immer weitergeben. Damit irgendwie ganz verschiedene Textilien produzieren, die durchaus auch weltmarktfähig sind, aber das halt nur ganz kleine Ansätze sind. Also so die Frauen, die mit uns zusammengearbeitet haben, haben vielleicht 50 Euro im Jahr, wenn es hochkam, damit verdient oder 40 oder so. Und es gibt keine Maschinisierung zum Beispiel der Textil- oder der traditionellen Textilproduktion. Das Maximale, was wir im Projekt hatten, war dieser Holzwebstuhl, der an die Zeiten der Manufaktur in Europa erinnert, aber zumindest nicht von der Industrialisierung beeinflusst wird. Ja, so zum Beispiel eine Gruppe von Frauen, die sich zu so einer Kooperative zusammengeschlossen hat und dann Produkte verkauft. Und weiß nicht, das Bild habe ich einfach nochmal mit reingebracht, weil mir das aufgefallen ist, wie krass es die Frauen verändert hat, wenn sie dann auch eine Rolle, eine wichtige Funktion einnehmen konnten in dieser Struktur, in diesem Kollektiv und zum Beispiel zu Messen gefahren sind, verkauft haben, das erste Mal mit so viel Geld umgegangen sind, Scheine, die sie vorher nie in der Hand hatten. Also dass es ein unglaublicher Schub von Selbstbewusstsein und ein Empowerment war, was ich bis dato nicht kannte, wenn du halt eine Frau ansprichst oder auch ein Mädchen ansprichst und sie dir erstmal gar nicht antwortet, weil sie gar nicht weiß, was sie sagen soll und dich vielleicht auch wegen fehlenden Spanischkenntnissen gar nicht versteht. Oder? Genau. In dem, was wir jetzt gesehen haben, wird natürlich irgendwie schon was offensichtlich, was auch dann Gegenstand der Kritik ist. Eine Kritik, die hier vorwiegend jetzt von ideologiekritischen antideutschen Gruppen formuliert wird. Zum Beispiel die Kritik an Identität. Und wenn wir uns irgendwie dieses Bild von den Frauen nochmal angucken, dann haben die natürlich, das kommt nicht so richtig, lassen die natürlich auf eine Identität schließen, zum Beispiel schon allein durch ihre Kleidung, dass in einer Gemeinde alle Frauen eben immer dieselben Blusen anhaben. Und trotzdem möchte ich im späteren Verlauf jetzt noch erläutern, warum diese Kritik vielleicht nicht greift an der Stelle. Also hier nochmal ein Wandgemälde, wie die Frauen sich auch selber sehen, irgendwie verortet zwischen traditionellen Rollenvorstellungen, diesem Weben, dem Feuer machen, offenes Feuer und Kochen, irgendwie der Landwirtschaft und aber auch der Bildung, der Organisierung und progressiveren Ansätzen. Ja, so viel nochmal zur Identität. Kollektiven Identität. Das ist eine Frauengruppe bei einer Zeremonie im Gedenken an das Massaker von Acteal. Das ist vielleicht manchen, die Chiapas kennen, auch ein Begriff. Es gab also mal ein Massaker auf eine Gemeinde, die gar nicht zapatistisch war, die die Zapatisten zwar unterstützt, aber friedlich ist und befreiungstheologisch ist. Und an dieses Massaker wird halt jährlich gedacht. Da können auch internationale Gruppen teilnehmen. Hier sieht man nochmal eine Kirche der Befreiungstheologie. Und hier unsere Guadalupe. Und das ist eine Statue, die auch in Erinnerung an diesen 22. Dezember, das Massaker von Acteal, erinnert. Wir sehen also, Leute organisieren sich aufgrund von Marginalisierung und krassen Lebensumständen. Und sie haben zunehmend mit Repressionen zu rechnen. Und das nicht nur, wenn sie gewaltsam oder militant auftreten, sondern in dem Falle halt auch, wenn sie wie diese befreiungstheologische Gruppe das Ganze pazifistisch machen. Das hier ist ein Bild von einem Militärstützpunkt. Man kommt, wenn man durch Chiapas fährt, irgendwie an Hunderten vorbei. Nein, aber so auf 5 Stunden Fahrt vielleicht an 4 Stützpunkten. Und manchmal kommen sie aus dem Busch gesprungen und kontrollieren dich. Jedenfalls, das war die einzige Möglichkeit, das auch aufzunehmen mit den Kühen davor, weil dann alle dachten, ich will nur die Kühe fotografieren. Aber es ist eine krasse Militarisierung da. So, und jetzt muss ich mal weitermachen im Text, sonst rede ich nämlich nur. Genau, ich habe euch eigentlich diese ganzen Zustände jetzt nur erläutert, um zu zeigen, was ist das für ein Hintergrund, warum hat sich so eine Bewegung erhoben, warum gibt sie sich den Namen eines mexikanischen Revolutionshelden, und zwar Emiliano Zapata, also Namensgeber für die Zapatisten. Er war sozusagen der Bauernführer in der mexikanischen Revolution vor 100 Jahren ungefähr. Und warum ist sie mittlerweile nicht mehr die einzige Bewegung oder war noch nie die einzige Bewegung, die für grundlegende Rechte einfach gekämpft? Sondern es gibt halt eine ganze Bandbreite an sozialen Protesten und Organisationen. Das hier ist einer, Widerstand gegen Minen, also gegen sozusagen Minenfirmen, die die Böden aufreißen, die ökologisch damit die Umwelt verschmutzen und das Ganze noch auf dem meist kollektiven Eigentum der Gemeinden tun. Das ist ein Protest in San Cristóbal, wo wir gewohnt haben, von Studierenden, die auch an ein Massaker erinnert haben. Das ist einfach nur ein Graffiti, also Resistencia EZLN, Widerstand der Zapatisten. Daneben bitte zu beachten, und das ist, da komme ich auch gleich nochmal darauf, einer dieser kritischen Faktoren, warum die Bewegung auch zu Recht kritisiert wird, aber warum vor allem die Soli-Bewegung kritisiert werden muss, genau links. Das kleine Graffiti zeigt man oben Menschen mit einem Palästinensertuch und einem Zapatisten, der vermummt ist mit diesem hier, Pasamontañas. Und da steht in der Mitte Solidarität. Also es wird schon auch von der internationalen Soli-Bewegung eine Achse aufgemacht zwischen zum Beispiel der Hamas und den Zapatisten. Bei den Zapatisten selber vor Ort und den Leuten, mit denen ich gesprochen habe in den Gemeinden, war das überhaupt nicht präsent. Also es gab keine Vorstellung davon, was die Welt ist, wie die Welt aussieht, wo Europa ist, wo Amerika ist, wo der Nahost. Das kennen sie nicht. Gibt's. Also, woher auch? Ja, genau. Das ist ein Graffiti der Otra Campaña, eine andere Struktur, die Zapatisten unterstützt, wo aber ganz viele Nichtregierungsorganisationen aus Mexiko zusammengeschlossen sind und die halt mehr in den Städten aktiv sind und mehr so einem antiimperialistischen Solidaritätsmuster anhängen und zum Teil ganz schön Schrott veröffentlichen. Oder überwiegend. Und das ist nochmal ein Bild von der Frauenrechtsdemo, um zu zeigen, die Proteste sind trotzdem divers. Sie sind in einer großen Bandbreite vorhanden. Und das ist ein Bild aus der Organisation, wo ich unfreiwillig auch reingesteckt wurde, der Nationalen Kampffront für den Sozialismus. Und hier sieht man ganz klar schon mal einen Kritikpunkt, der auch gleich noch kommt in Bezug auf die Nation. So, also mit dem Zeigen der Nationalflagge und der Instrumentalisierung von Kindern dafür. Ja. So, wie ist immer mit der Zeit? Echt? Okay. So. Wollt ihr jetzt lieber noch mehr zu dem zapatistischen Aufstand hören? Oder soll ich lieber quasi meine Kritik anbringen, warum eine Ideologiekritik an der Bewegung nicht greift? Letzteres? Okay, gut. Also wie gesagt, zentrale Forderungen in dem Aufstand, wie wir hier gesehen haben, Land und Freiheit für ein menschenwürdigeres Leben. Damit sind die Zapatisten in den Aufstand gezogen, haben den nach 12 Tagen beendet und bauen seitdem autonome Strukturen auf in Bildung, in Gesundheit, in Verwaltung, in allem. Also lösen sich völlig von dem Staat und sagen, wir kriegen das selber auf die Reihe und kriegen sie auch relativ gut hin. So. Ja, was ist das nun für ein Konflikt, der da aufgebrochen ist, spätestens 94 in die Öffentlichkeit, in die mediale Öffentlichkeit gedrungen ist? Es gibt Menschen, die sagen, es ist ein ethnischer Konflikt, und ziehen Parallelen zu gewissen Konflikten in Afrika. Es gibt wiederum Menschen, die es als einen Klassenkonflikt sehen, Marxisten und Marxistinnen. Ich denke, es schwingt beides mit, also sowohl eine Komponente der Ethnisierung und der Ausgrenzung als Indigenas, als auch eine Komponente von nicht unbedingt Klassenkampf, aber von einem Aufeinanderprallen sozialer Schichten. Ich glaube aber grundlegender ist es ein Konflikt, der weltweit an den Rändern der kapitalistischen Zentren brodelt, und zwar ein Aufstand der Peripherie gegen die kapitalistische Integration, also gegen das, was kommt, was sie sehen, was kommt, nämlich ein alles durchdringender Kapitalismus. Und in dem Sinne ist es ein Aufstand der Vormoderne gegen die bürgerliche Vergesellschaftung. Das wäre meine These. Das ist an sich nichts Emanzipatorisches, das ist an sich vielleicht zu vergleichen auch mit reaktionären Regimen und Bewegungen im Nahen Osten und im Mittleren Osten. Aber man muss halt jede dieser Bewegungen auf das Programm und auf die Inhalte prüfen, um dann sich über den emanzipatorischen Gehalt klar zu werden. Und das haben wir mal versucht. Wir hatten uns dann beim Antifa-Kongress in Chemnitz getroffen und haben da einen kleinen Workshop gemacht und haben uns verschiedene Filme, hier habe ich sie, angeschaut, die ganz gut darlegen, was der sabbatistische Aufstand so alles beinhaltet. Da geht es irgendwie um Geschlechtergleichstellung, da geht es um Forderungen nach Land, um Antirepressionsarbeit, um das Bildungswesen, Gesundheitswesen und so weiter. Diese Filme sind von Sabbatisten gedreht und zeigen noch relativ klar und unvermittelt durch irgendeine Solidaritätsbrille oder so, was diese Leute also eigentlich denken, weil es ganz normale Bauern und Bäuerinnen sind aus den Gemeinden, die da interviewt werden. Und genau, wir sind dann übergegangen und haben uns gefragt, was ist da von Ideologie, was ist davon kritisch und was schränkt für uns irgendwie das emanzipatorische Potenzial ein, beziehungsweise negiert es ganz. Und ich komme manchmal so ein bisschen mit meinen Zetteln hier durcheinander. Genau. Da würde ich euch jetzt einfach mal kurz vorlesen, was wir dann so rausgefunden haben. Also eine Gruppe hat sich mit Land beschäftigt und hat gemerkt, dass es eine krasse Identitätsbezogenheit gibt. Zum Beispiel Indigenas haben Anspruch auf dieses Land. Das Land ist zwar kollektiv, aber es ist trotzdem irgendwie was angeblich Ursprüngliches, was ihnen gehört. Es gibt wohl eine Technologienfeindlichkeit, eine Ablehnung gegenüber Fortschritt. Es gibt einen Arbeitsbegriff, der kritisch ist oder den viele auch als Arbeitsfetisch bezeichnet haben. Ich wäre da vorsichtig, da sage ich auch gleich noch was dazu. Ich denke eher, es ist eine Notwendigkeit zur Arbeit, wenn das, was du isst, davon abhängst, ob du jeden Tag aufs Feld gehst und dieses Feld bestellst. Also es ist eine direkte Abhängigkeit von der Natur. Im Gegensatz zu einer kapitalistischen Gesellschaft, die halt eine vermittelte Abhängigkeit herstellt. Ja, dann der Nationsbezug, diese Fahnen, wie wir sie hier sehen, findet man auch bei der EZN irgendwie an jeder Schule und öffentlichen Gebäuden. Sage ich auch noch was dazu. Dann ein schwieriger Begriff von Autarkie, der auch so böse Erinnerungen an den Nationalsozialismus zum Beispiel wachruft. Bei der Bildung schlug sich das Ganze nieder, dass sie halt keine externen Bildungsmaterialien zulassen, dass sie eigentlich ihre Lehrkräfte selber einfach auswählen und gucken, was sie vermitteln, und das dann oft Traditionen sind und Dinge, die wir jetzt nicht mit einem universalistischen Bildungsbegriff belegen würden. Genau, und kulturelle Identität und Partikularismus. Und der Bereich, der noch am progressivsten bei unserer Analyse da weggekommen ist, war eigentlich der Kampf der Frauen. Vor 1994 hatten Frauen überhaupt keine Möglichkeit, selber Entscheidungen zu treffen. Das hat sich zum Beispiel geändert mit diesem Ley Revolucionaria de las Mujeres, also mit diesem revolutionären Frauengesetz, was von den Separatisten erlassen wurde, wo ganz grundlegende Forderungen wie ich bestimme die Anzahl meiner Kinder selbst enthalten ist. Auch eine Forderung wie, ich kann arbeiten und damit Geld verdienen. Das wurde von unseren Ideologiekritikerinnen wie schon wieder ausgelegt als nicht Freiheit von der Arbeit, sondern Freiheit zur Arbeit. Also ich glaube, man muss es immer, ihr merkt es schon, differenziert betrachten. Man muss gucken, wo sind Ideologien vorhanden und wo ist die Kritik auch berechtigt. Und es gibt krasse Stellungnahmen, zum Beispiel das Sprachrohr Subkommandante Marcos, was zum Beispiel den Gaza-Krieg vor drei Jahren anging. Und da schlägt sich ganz eindeutig ein Antizionismus und ein Antisemitismus wider. Das ist aber für mich, und das führe ich gleich noch aus, wiederum nicht die Stimme der Menschen in den Gemeinden. So. Ja, vielleicht nochmal. Also wir sind jetzt schon beim dritten Punkt. Kurz zusammengefasst, woran sich unsere Kritik auf den ersten Blick beim Anschauen der Videos fest fixierte. Und da fielen halt Sachen. Anti-Amerikanismus, eine personifizierte Kapitalismuskritik, traditionelle Geschlechterrollen, die immer noch nicht überwunden sind, wobei die Ansätze da am progressivsten sind. Einerseits eine Ferne vom Staat und eine Autonomie und andererseits das Einfordern von bürgerlichen Rechten. Und den Rest hatte ich schon gesagt. So, jetzt kommen wir zu eigentlich meiner Analyse. Warum funktioniert so eine Form von Ideologiekritik, wie wir sie aus unserer Perspektive hier üben, mit solchen Belegungen, warum funktioniert die nicht zwangsläufig richtig? Ich finde, man muss drei Differenzierungen vornehmen. Und als erstes ist das die Trennung von Kopf und Basis der Bewegung. Ja, gut, dazu komme ich gleich noch. Ach, vielleicht fange ich einfach damit an und lasse das hier im Raum stehen. Genau. Also für eine realistische Kritik des Sabbatismus und vielleicht andere Bewegungen ist es unerlässlich, die Veröffentlichung der Kommandantia von den Meinungs- und Stimmungsbildern an der Basis zu trennen. Die Basis, das sind diese tausenden Bauern und Bäuerinnen, die in den Gemeinden tagtäglich ihrer Landwirtschaft nachgehen, die in familiären Verbund organisiert sind, ihre Felder bewirtschaften. Die Kommandantia wiederum ist der politische Kopf der Bewegung, der zwar nach Rotationsprinzip auch gewählt ist, allerdings nicht von heute auf morgen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in diesen Kopf rutschen. Also es gibt eher einen Pool von Leuten, die zum Beispiel für 2 Jahre da zur Verfügung stehen, die ihre Felder an andere abgeben und die aus diesem Pool dann ab und zu in die Räte der guten Regierung und so weiter reinrutschen. Das Prinzip ist jetzt auch erstmal egal, aber es geht darum, dass wenn ein Bauer oder eine Bäuerin, und es ist meistens sehr gut quotiert, in die politische Führung rutscht, bekommt er oder sie sowohl eine Schulung im Lesen und Schreiben in spanischer Sprache, als auch eine gewisse politische Grundbildung. Und das haben wir relativ stark wahrgenommen. Also es geht jetzt vor allen Dingen, also es geht jetzt nicht ums Militär, es geht um die zivile Organisation. Wir haben das stark wahrgenommen, wenn wir als Touris in die Verwaltungseinheiten kamen, dort mit Leuten reden wollten und uns wurden Öffentlichkeitsbeauftragte vor die Nase gesetzt, die uns was vom US-Imperialismus erzählt haben. Wenn wir dann mit einem Bauern geredet haben, der gerade vom Feld kam, dann war das nicht präsent, dann war weder der Begriff Kapitalismus präsent oder wenn er präsent war, nicht so gefüllt. Das heißt, ich habe schon die These, dass man diese Bewegung auf jeden Fall differenzieren muss. Und dass man nicht die Menschen an der Basis, die Bauern und Bäuerinnen, die einfach nur ein besseres Leben wollen, verdammen kann, wenn ein Sprachrohr was veröffentlicht, was sie nicht mal lesen und schreiben könnten. Ja.
Das funktioniert aber auch andersrum, oder? Also man kann genauso gut sagen, solche Öffentlichkeitsbeauftragte oder solche Kommunikels, da würden niemals irgendwie Sexismen oder patriarchale Verhältnisse reproduziert werden. So. Während wenn man an der Basis nachfragt, dann solche Strukturen irgendwie auch ganz krass treffen kann. So, ne? Also das ist nicht so, dass es nur eins, also dass diese Differenzierung nur eine Verteidigung der Basis irgendwie darstellen kann.
Nee, also vor allem was Kapitalismuskritik, was so Begriff von Kapitalismus bedeutet, hätte ich jetzt diese These aufgemacht und klar, Sexismen und patriarchale Rollenvorstellungen und alles sowas findet sich vielleicht eher an der Basis, ich würde es aber also nicht ausschließen für die Kommandantia, so. Aber ich meine, es gibt auch hier keinen ideologiefreien Raum. Also Ideologiekritik muss ich eher mal fragen, wohin sie will und wie weit sie gehen kann. Genau, dazu vielleicht nur einfach zu kritisch zu betrachten, was lesen wir an Veröffentlichungen von der Bewegung und von wem stammen die. Und schulische Bildung hat es in den Gemeinden für die Erwachsenen nie gegeben. was in ihrem Namen veröffentlicht wird, können sie meistens eben nicht nachvollziehen und geben da irgendwie auch keine Zustimmung dazu. Ich weiß auch gar nicht, wie viele tausend Menschen sind Zapatistisch. Ich weiß es auch nicht, ich glaube, das kann auch niemand wissen. Ja. Die Diskurse in den Gemeinden gingen nie über Kapitalismus, wenn ich dort war. Sie gingen meistens nicht über Wetter und Landwirtschaft und Gemeindeklatsch und maximal noch so Lokalpolitik auf Gemeindeebene hinaus. Was den Nationsbegriff angeht, so habe ich von drei sabbatistischen Sprechern drei verschiedene Antworten bekommen. Ursprünglich hat man sich wohl auf die Nation bezogen, um staatsbürgerliche Rechte zu erkämpfen, um sich als Indigenas als Teil der Nation zu begreifen. Man wurde bis dato nicht wahrgenommen und hat halt Forderungen gestellt. Die Antwort des Staates war entweder Ignoranz oder Symbolpolitik. Das heißt, mittlerweile sind Indigenas auf allen Werbetafeln und in allen Werbespots in Chiapas repräsentiert, wenn auch unterrepräsentiert. Aber sie gehören bis jetzt nur rhetorisch dazu. Das heißt, die Politik des Staates, was soziale und wirtschaftliche Marginalisierung angeht, hat sich deswegen nicht unbedingt geändert. Genau. Ich denke, dass wiederum diese Menschen an der Basis keinen Begriff davon haben, was für sie so eine mexikanische Flagge bedeutet, wenn sie an der Schule ihre Kinder irgendwie hängt. Und ich glaube auch nicht, dass so ein Begriff von Mexiko existiert, dass es übertragbar ist zu einem völkischen Nationalismus, zum Beispiel in Deutschland. Ja. So, das wäre die erste Differenzierung. Die zweite, und das hatte ich eigentlich eingangs schon relativ ausführlich erläutert, man muss den Zapatismus von der internationalen Soli-Bewegung trennen, sonst geht die Kritik ebenso ins Leere. Denn was auffällt, ist, dass solche kollektiven Bezugsgrößen wie Indigenität und wie Nation und wie Ethnie und vor allen Dingen halt verkürzte Kapitalismuskritiken eher noch bei den internationalen Soli-Bewegungen auftauchen, als es bei den Menschen selber ist, abgesehen davon, dass sie selber eh nichts verfassen, taucht es stark auf bei der Otra Campaña, bei der mexikanischen Soli-Bewegung oder halt bei hiesigen in Italien, in Katalonien, im Baskenland, in Deutschland und in der Schweiz, wo die Hauptstützpunkte der Kaffeesolidarität zum Beispiel sitzen. Und ausgehend von dem Kapitalismusverständnis, was diese Gruppierung halt eh schon mitbringen, liest man dann derartige Projektionen auch auf den Zapatismus. Was die Indigenität angeht, das würde ich gerne noch kurz ausführen, ist es halt so, dass es einen rassifizierenden Prozess schon seit Jahrhunderten in Mexiko gab, dass der bewusst dafür genutzt wurde, um zu legitimieren, dass Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden von staatlicher Fürsorge, von Infrastruktur, von allem. Und dass es eigentlich nicht in der Form kritisierbar ist, wenn sich Indigenas jetzt auf sich als Indigenas wiederum berufen, also auf ihre Indigenität, die jahrelang dafür herhalten musste, dass sie halt ausgeschlossen werden. Also wenn sie jetzt sagen, als Gruppe fordern wir aber dafür Rechte ein, oder zumindest Autonomie ein, dann ist das eher eine Reaktion auf diese Rassifizierung, auf diese Ethnisierung, die schon lange vorher stattfand, ohne ihr Mitwirken. Und genau. Keine Gegenrede, ich bin erstaunt. Kommt dann. Ja, und damit hätten wir eigentlich auch schon den zweiten Punkt, den ich ja eingangs stark erläutert hatte. Worauf das Ganze jetzt fußt, und das ist eigentlich mein Abschlusspunkt, und ich hoffe, dass wir damit zeitlich gut drin liegen, den würde ich jetzt so referieren, wie ich ihn mir aufgeschrieben habe. Das ist, dass die kapitalistische Totalität, wie wir sie hier wahrnehmen, in den Industrieländern wahrnehmen, auch in Mexiko wahrnehmen, für zumindest diese Gemeinden, für diese Regionen nicht greift. Und dass das Ausgangspunkt dafür ist, dass halt eine internationale Solidarität anders zu kritisieren ist als die Bewegung vor Ort. Und genau, dazu trage ich jetzt einfach noch was vor. Bei näherer Betrachtung sehen wir also, okay, das passt gerade gar nicht, wenn wir Ideologiekritik üben, müssen wir davon ausgehen, dass Ideologie auch ihren materiellen Bedingungen, ihren gesellschaftlichen Ursachen, den Verhältnissen, den Produktionsverhältnissen entspringt. Wir können eine Soli-Szene mit Fug und Recht als eurozentristische Repräsentanten deutscher Ideologie entlarven. Das hat Manfred Dahlmann gemacht in der Universalismusdebatte, die in der Jungle World lief. Aber wir können die Bewegung, finde ich, an sich vor Ort damit nicht angreifen, also mit deutscher Ideologie oder sonstigen Vorwürfen, die eben einem Rekurs auf Auschwitz entspringen. Denn zu verschieden sind die Kontexte, zu unterschiedlich ist die Form der Vergesellschaftung. Kommen die internationalistischen Ideologinnen ihr Wissen und ihre Diskurse aus einer kapitalistischen Totalität in Deutschland postfaschistischen Zuschnitts, welche notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für Auschwitz war, so handelt es sich bei den Projektionen auf die Bewegungen vor Ort, also auf die Peripherie, um eine präkapitalistische Gesellschaft von, und das hat Marx schon so auch verwendet für das Russland im 19. Jahrhundert, von Ackerbauern und Viehzüchtern. Dass es den antisemitischen Vernichtungswahn einer höchst modernen und zugleich antimodernen Krisenlösungsgemeinschaft in Mexiko nicht gegeben hat und es ihn in einer vormodernen Gesellschaft wie der indigenen weder technisch noch ideologisch geben wird, ist evident und wird doch gern übergangen, wenn wieder einmal vom barbarischen Potenzial bei den autochthonen Völkerschaften die Rede ist. Also diesen Satz hat Mario Möller, wenn es ein Begriff ist, Oberantideuter, auch geschwungen. Und meine These ist, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse es nicht zulassen, dass sowas wie Auschwitz entsteht, dann ist auch eine Ideologiekritik, die nach Auschwitz in Bezug darauf formuliert wird, nicht greifend. Und genau dazu jetzt, warum wir es in Chiapas mit einer vorkapitalistischen Gesellschaft zu tun haben. Ich möchte das im Folgenden unter Bezug auf einen Brief von Karl Marx an eine russische Revolutionärin darlegen. Den hat er, glaube ich, in den 1870ern irgendwann geschrieben. Darin zeichnet er aus materialistischer Sicht die Entwicklungsstufen menschlicher Vergesellschaftung nach. Fixpunkt seiner Überlegungen ist die russische Ackerbaugemeinde des 19. Jahrhunderts, welche zwischen dem archaischen Dorfkollektiv und der modernen Gesellschaft des Privateigentums einzuordnen sei. Die beschriebene Produktionsform ähnelt derjenigen in den ländlichen Gebieten im Süden Mexikos, wenn nicht, da bin ich mir noch unsicher, in weiten Teilen Mittelamerikas. Das Land, von welchem die indigenen Kleinbäuerinnen leben, wird in Chiapas traditionell in Ejido-Form, also in Form eines kollektiven Landbesitzes, bewirtschaftet. Es gibt also abgesehen von Haus und Hof kein Privateigentum. Vielmehr wird, so wie es Marx schon für das vorindustrielle Russland im 19. Jahrhundert beschreibt, das Gemeindeeigentum an Ackerland periodisch zwischen den Mitgliedern der Ackerbaugemeinde aufgeteilt, so dass jeder Ackerbauer und jede Ackerbäuerin die ihm zugewiesenen Felder auf eigene Rechnung bewirtschaftet und sich deren Früchte individuell aneignet. Also durchaus eine Parallele zu den vorkapitalistischen Zuständen, die Marx da untersucht. Ich habe den Brief vor allem im Hinblick darauf gelesen, was er dann für Schlüsse zieht, welche Perspektiven er für Russland aufmacht. Und ich glaube, das ist aber dann wieder nicht so einfach übertragbar. Deswegen bleiben wir erstmal bei der Analyse der Zustände. Natürlich kann die Bestimmung dessen, und das würde ich Marx jetzt hinzufügen, dessen, was Kapitalismus sei, nicht in letzter Instanz auf die Form des Eigentums rekurrieren. Also nur zu sagen, es gibt noch kollektives Eigentum und kein Privateigentum, reicht nicht aus, um Kapitalismus zu bestimmen. Es gilt vielmehr herauszufinden, ob die Gesellschaft, welcher der Sabbatismus entspringt, eine warenförmige ist, also ob der Tausch und somit der vermittelte Zwang zur Lohnarbeit das alles durchdringende Prinzip ist. Und das ist meines Erachtens nicht der Fall. Es gibt weder Markt und damit keinen Warentausch, denn das, was produziert wird, geht sozusagen von der Hand in den Mund. Ja, wir haben es, und jetzt wieder Marx'sche Worte aus dem Brief, mit einer ländlich-patriarchalen Industrie einer Bauernfamilie zu tun. Ich weiß nicht, was das Wort Industrie in diesem Text soll, die für den eigenen Bedarf Korn, Vieh, Garn, Leinwand, Kleidungsstücke und so weiter produziert. Diese verschiedenen Dinge treten der Familie als verschiedene Produkte ihrer Familienarbeit gegenüber, aber nicht sich selbst wechselseitig als Waren. Und damit sind wir ganz unten in der Kapitalismusanalyse und eigentlich im ersten Kapitel des Kapitals von Marx. Meine Beobachtungen beim Aufenthalt in verschiedenen indigenen Gemeinden, also meine, an der Grenze zu Guatemala, entnehme ich weiterhin, dass Grundprinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung, wie eben die Realabstraktion vom Gebrauchswert zum Tauschwert, also als Voraussetzung für einen Warentausch, sowie von konkreter zu abstrakter Arbeit, also dem Ganzen folgend auf der Ebene der Arbeit, nicht existent oder jedenfalls nicht durchdringend sind. Jetzt kommen irgendwie Leute, die waren in Mexiko und haben in Chiapas und haben gesehen, okay, da gibt es doch Coca-Cola in den Dörfern und dann gibt es ab und zu mal kleine Läden da und da werden irgendwie Sachen verkauft. Und trotzdem ist meine These, das existiert vielleicht am Rande, das ist aber kein durchdringendes Prinzip der Vergesellschaftung, dass gewisse Produkte aus dem kapitalistischen Zentrum irgendwie zugeführt werden, denn die vorherrschende Form ist eine Subsistenzwirtschaft und ist irgendwie unabhängig von dem kapitalistischen Außen. Aufgrund der Abwesenheit von Markt und Staat also existiert weder die gewaltförmige Vergleichung von Gebrauchsgütern zu Waren über den Wert, noch von Individuen zu Subjekten über das Recht. Und das ist jetzt so, glaube ich, immer das Grundargument einer Wertkritik, einer kritischen Theorie, die auf Marx rekurriert, die dann sagt, aus dieser gewaltförmigen Vergleichung entspringt irgendwie der Faschismus. Die Subsistenzwirtschaft der Ackerbaugemeinden kennt also kein automatisches Subjekt Kapital, es kennt überhaupt keine Kapitalakkumulation und damit auch keine kapitalistischen Dynamiken wie die Schöpfung von Mehrwert oder Reinvestitionen, also keine Selbstverwaltung des Wertes und damit auch keine Krise, zumindest keine Krise in Form einer kapitalistischen Krise der Kapitalakkumulation, sondern wenn dann nur eine Krise, die von der Natur bedingt wird, und das haben wir durchaus auch mitgekriegt, Überschwemmungen, Brände, keine Ahnung. Aber nicht die von Menschen gemachte, sie wissen es nicht, aber sie tun es, also Verwertungskrise. So.
Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Gegenrede, weil...
Später? Geht das? Weil ich bin echt, ich habe eine halbe Seite und dann bin ich fertig.
Ah, okay.
Ja? Okay, so, ich möchte jetzt keinesfalls einen präkapitalistischen Gesellschaftstypus mitsamt seiner, und das ist die andere Seite, personalen und unvermittelten Herrschaftsstrukturen gegen die immerhin vermittelte Gewaltförmigkeit des Kapitalismus stark machen. Also ich glaube nicht, dass die Zustände in präkapitalistischen Gemeinden, wie zum Beispiel in Chiapas, irgendwie emanzipatorischer sind, nur weil sie nicht kapitalistisch sind. Sie sind im Gegenteil unvermittelter, sie sind eine personelle Abhängigkeit der Frau, der Töchter, vom Vater und alles, was wir aus vorkapitalistischen Zuständen auch in Europa kennen. Und möchte noch kurz die Aussage eines sabbatistischen Delegierten zitieren, der gesagt hat, da bei der Soli-Brigade, wo eine Freundin von mir mit war, das Land ist für uns keine Ware, sondern unsere Mutter. Ich glaube, das ist nicht emanzipatorisch, sondern das ist unglaublich reaktionär. Zeigt aber nur nochmal die direktere Beziehung von Mensch und Natur, die halt noch nicht über eine kapitalistische Vermittlung über den Markt geschaffen wird. So, das Marx'sche Zitat lasse ich dabei jetzt mal weg. Und ich charakterisiere die indigene Gesellschaft nicht als vormodern, um sie gegen den Kapitalismus in Stellung zu bringen, sondern lediglich, um meine Thesen zu begründen, nämlich, dass die Kategorien einer materialistischen Gesellschaftskritik und damit einer Ideologiekritik, also, keine Ahnung, ihr seid strukturell antisemitisch, ihr seid anti-amerikanisch und das entspringt irgendwie dem und dem falschen, notwendig falschen Bewusstsein, dass das nicht auf die Weltmarktperipherie 1:1 übertragbar ist, wenn es im hiesigen Kontext deduziert wurde. Und genau, und die Peripherie funktioniert meiner Meinung nach eben nicht nach den Prinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung oder noch nicht. So, und genau, und damit kann sie eigentlich die dortige Form nicht begreifen, sie kann ihnen eigentlich nichts vorwerfen. Und was ich dann im letzten Abschnitt, was ich jetzt nicht mehr referieren möchte, halt versucht habe aufzumachen, sind Das lassen wir mal weg. Also sind mögliche Perspektiven, hat so eine präkapitalistische Gesellschaft vielleicht die Möglichkeit, und damit hatte sich auch Marx im 19. Jahrhundert beschäftigt, da kannte er nur den Nationalsozialismus noch nicht, hat sie die Möglichkeit, quasi einen Umweg um den Kapitalismus zu nehmen und vielleicht kollektive Lernstrukturen schon zu nutzen, um die emanzipatorisch auszubauen. Ich bin an der Stelle völlig unschlüssig und völlig unsicher. Ich glaube aber nur, dass wir mit einer Kritik da nicht reinschmettern können aus einer hiesigen Perspektive, sondern dass wir so einen Prozess halt begleiten können und aus der Reflexion auf die deutsche Barbarei immer mal wieder vor gefährlichen Entwicklungen warnen können. Aber das würde ich gerne mit euch diskutieren und deswegen habe ich noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, aber die kann ich auch erstmal weglassen und dann nochmal ins Feld bringen. Was vielleicht noch offen ist. Naja, ich lasse mal stehen.